Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Die Lesungen des heutigen Sonntages geben eine sehr grundsätzliche Richtung an, in die wir uns mühen müssen und in die wir unser christliches Leben entwickeln müssen und entfalten. Und besonders für den heute neu aufgenommenen, die Kirche Gottes, Alexander, wichtig. Aber natürlich nicht nur für ihn, der heute den Schritt in die Kirche Gottes getan hat und dem wir von Herzen wünschen, dass er geistlich wachsen möge hier in diesem geistigen Raum, sondern für jeden Einzelnen von uns. Niemand von uns kann ja sagen, er sei schon orthodox. Wenn wir wissen, was die Orthodoxie in Wahrheit bedeutet, die rechte Ehre, der unmittelbare Glanz von Gott, dann können wir nur ganz demütig und bescheiden werden und sagen, wir bemühen uns, wir ringen und kämpfen darum, jeden Tag ein bisschen orthodoxer zu werden. Denn die Orthodoxie ist ja keine Lehre, keine dogmatische Angelegenheit, keine rationale, die man nur in Büchern aufschreiben könnte, sondern sie ist nicht weniger als die in beiderlei Richtung fruchtbare, zeugende, empfängliche und fruchtbringende Begegnung und Einswerdung zwischen Mensch und Gott, zwischen Himmel und Erde. Dieses Mysterium freilich ist ein Mysterium des Lebens im allergrößten, tiefsten und weitesten Sinne überhaupt. Jede Art, das Geheimnis des Lebens nur mit dem rationalen Verstande, rein naturwissenschaftlich, technisch, äußerlich, rationaliter zu begründen und zu ergründen, ist ja doch vollkommen hinfällig und unzulänglich. Und Gott selbst ist doch auch Urquell des Lebens. Denn schon das einfache, kreatürliche Leben, was heißt ja einfach, das große Mysterium, das kreatürliche Leben in dieser Welt, diese wunderbare Schöpfung Gottes. Wenn dieses Leben schon unserem Verstande sich letztendlich völlig entzieht, so brauchen wir uns nicht wundern, dass das Geheimnis Gottes sich erst recht entzieht. Und in der Tat, es gibt nur eine einzige Art und Weise, Leben zu erkennen, zu verstehen, nämlich zu leben. Ganz und gar mit Geist und Herz und Sinn hier zu sein, in dieser wunderbaren Welt Gottes, die sein Gewand, sein Leib, möchte man fast sagen, ist. Zumindest, in der er sich darstellt, sein Schmuck, seine Schönheit. Und doch wissen wir auch um die Angriffe und die Versehrtheit des Lebens. Wir wissen, wie anfällig doch diese heilige Wohlordnung ist, durch Krankheit, Tod und Elend, Ungerechtigkeit, durch das Böse in dieser Welt. Und wir können uns auch nicht aus der Affäre ziehen, indem wir sagen, ja, der liebe Gott hat ja selber das Böse geschaffen. Ein großes Geheimnis und das Böse in dieser Welt. Und das Einzige, was wir ihm entgegensetzen können, ist wiederum das Leben selbst, die Wahrheit selbst, die Heiligung, die Ganzwerdung. Und so spricht auch der Apostel heute davon, dass es in der wahren Kirche Gottes in keiner Weise darum geht, irgendwelche äußeren Gesetze zu erfüllen. Er nimmt hier die Beschneidung nach dem Gesetze als als Beispiel. Daran macht er uns fest. Aber es ist natürlich eine prinzipielle Angelegenheit. Solange wir nur mit unserem äußeren fleischlichen Verstande meinen, dies ist richtig, das ist falsch, dies ist richtig, dies ist falsch, so und daraus unsere Art des Lebens ableiten wollen, das alleine reicht nicht hin. Ist schon gut, aber es ist doch nur ein Vorabbild des Eigentlichen. Das Geheimnis des Lebens, darum weiß die Mutter, die ein Kind geboren hat. Das Geheimnis des Glaubens, darum weiß die allheilige Mutter Gottes Maria, ewige Jungfrau und Mutter. Weiß der Heilige, der aus Gott geboren ist, in Gott lebt und zu Gott strebt. Deshalb sagt Christus auch in der wunderbaren Lesung, die wir heute gehört haben, niemand fährt zum Himmel, denn der vom Himmel geboren ist. Niemals kann das Untere sich zum Höheren, zum Oberen hin entwickeln. Es geht nicht, es ist schlechterdings unmöglich. Kein abstrakter Gedanke, keine noch so fantastische Mathematik, keine noch so vollendete naturwissenschaftliche Forschung kann das Geheimnis des Lebens erst recht nicht, aber noch nicht mal des sogenannten materiellen Seins ergründen. Nicht mal das. Und ahnen wir doch im tiefsten Inneren, wenn wir nicht ganz holzklotzig sind, ahnen wir doch, dass noch die sogenannte unbelebte Materie doch in Wahrheit lebt, drückt sich doch in ihr das Leben, die Liebe und die Wahrheit unseres Schöpfers aus. Insofern kann man sagen, es gibt ja gar keine tote Materie. Und wenn wir dies so sagen, mindert das in keiner Weise die Würde und die Größe des Lebens, welches sich dann über diese Materie erhebt, über dieses Nur-Materie-Sein. Dieses Nur-Materie, Nur-Stoff-Sein ist doch nichts anderes als eine Konstruktion im Kopf des Menschen. Wir sind es mit unserem äußeren fleischlichen Verstande, die die Dinge darauf reduzieren. Aber das alles ist Irrtum. So wie nur im Leben selbst Zeugung, Geburt und Tod wir das Mysterium des Lebens erfahren, indem wir selber sind, uns aus dem bloßen Dasein zum wahren Sein, zum Werden erheben, so auch im Verständnis des Geistes und in dieser unendlichen Dimension, die zwischen Erde und Himmel ausgespannt ist. Niemand kommt zum Himmel, steigt zum Himmel auf, fährt zum Himmel, der nicht vom Himmel geboren ist. Geheimnis auch dieses Menschseins hier in dieser Welt, dass wir Anteil haben an der fleischlichen Natur und zugleich an der geistigen Natur der Engel. Das paradigmatische Leben der Gottgewalt im Heiligtum sagt und kündet von diesem Leben, von dieser Ganzheit des Lebens. Aber es würde nie auf den verrückten Gedanken kommen, sich zu verabsolutieren. Es gibt dieses schöne Bild, das Vater Lazarus einmal aufgegriffen hat, in dieser Thematik über Wissenschaft und Glaube und so weiter, wo er sagt, der Baum, also dass er das Sinnbild des Lebens überhaupt ist, der Baum muss seine Wurzel tief in der Erde haben und dann kann er wachsen, Blätter bekommen, grünen und blühen und Frucht bringen. Ein sehr wahres Bild. Es gibt doch auch diesen antiken Mythos von diesem Titanen, der ganz mit seiner Mutter, der Erde, verbunden ist. Und solange er auf dem Erdboden steht und in der Erde verwurzelt ist, ist er unbesiegbar. Und dann kommt jener Heroe, der ihn dann besiegen soll. Und es gelingt ihm zunächst nicht, erst in dem Moment, als er ihn von der Erde abhebt, sozusagen in die Luft stellt. Auf einmal verliert er seine Kraft, weil er die Verbindung mit seinem Boden, mit seiner Erde nicht mehr hat. Und auf einmal wird er besiegbar und stirbt. Dieses Bild ist außerordentlich wahr. Aber dieses Bild sagt uns eben auch gleich, eben als Vorabbild und Gleichnis, auch etwas ganz anderes. Und das Ganze muss auch nochmal gespiegelt werden. Wenn ich sage gespiegelt, ist das jetzt eine rein gedankliche Angelegenheit. Aber ich meine damit etwas Ontologisches. Nämlich so, wie der Mensch nicht leben kann und zugrunde gehen muss, wenn er die Wurzeln in der Erde, seine Bodenhaftung, seine geschichtliche Herkunft, sein Volk, seinen Stamm, seine Wurzeln, sein Blut vergisst. Genauso wird der Mensch auch sterben und untergehen, wenn er seine Wurzeln, seine Heimat und seinen Ursprung in der Ewigkeit verliert und verleugnet. Und genau das ist ja die Situation unserer Welt, in der wir uns befinden. Und deshalb wirkt sie so apokalyptisch. Aber dieses Apokalyptische ist ja auch ein Zeichen, ein Hinweis, das sagt, ihr Menschen, wacht doch auf. Ihr habt doch die Wurzeln in der Erde verloren und schon vorher, 500 Jahre vorher schon, die Wurzeln im Himmel. Und jetzt ist die Frage, wie gewinnen wir diese Wurzeln im Himmel wieder? Da gilt das Wort Jesu, niemand kommt zum Himmel, der nicht vom Himmel kommen ist. Das bedeutet in uns nur unsere geistige Natur, unsere Engelnatur, das, was schon Geist, was schon Odem aus Gott in uns ist, das wird uns diese Wurzeln auch in den Himmel wieder treiben können. Und dann wird der ganze Mensch entstehen, der ausgespannt ist, ein lebendiger Baum, ausgespannt, wurzelnd im Himmel in der Ewigkeit und gleichzeitig wurzelnd in der Erde. Und der in der Mitte, ich sage im Raum dieser Luft, etwas bildhaft, der dort seine Blätter und seine Früchte bringt. Und der gleichzeitig Zeugnis ablegt von der Wahrheit und der Liebe und dem Leben Gottes, was von oben ist. Und Zeugnis ablegt von der klaren Gründung in der Erde, die von unten her ist. Und die Himmel und Erde miteinander verbindet. Das ist der Mensch. Und diese beiden Pole in uns müssen leben, müssen ihren Anker, ihre Wurzeln finden. Himmel und Erde, Gott und Mensch. Also gründen wir unsere Wurzeln dort. Nehmen wir die Hand Gottes an, die sich ja uns von oben her entgegenreckt. Und richten wir die Herrschaft des Geistes in uns aus. Denn es gilt auch die Hierarchie der Dinge, dass noch die Erde, unsere gute Mutter, doch nur leben kann, wenn sie gewissermaßen wie die Krone des Baumes ausgespannt ist, von Ewigkeit zu Zeit. Ohne Ewigkeit bleibt uns auch keine Zeit mehr. Deshalb gründen wir uns in der Ewigkeit.